Ich möchte auch mal so alt sein, dass ich irgendwie einfach nur den Scheiß raushauen kann, den ich halt raushauen will.
Ha, früher war alles besser. Komm, du willst doch die Kevin Kühnert-Kolumne vorlesen, jetzt mach.
Willkommen zu unserer kleinen Filterbubble-Geschichtenerzählerrunde. Lieber Kevin Kühnert, Sie sind bald 30 und eine Universitätslusche. In keinem Ihrer Studienfächer Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften haben Sie es zu einem Abschluss gebracht. Was Sie können, ist quatschen. Quatschen ist nicht arbeiten. Ihr Geld verdienen Sie sich als wissenschaftlicher Assistent bei einer Hinterpinklerin im Abgeordnetenhaus. Entschuldigung. Sie reden von Enteignung. Kevin Kühnert hat keine schwieligen Hände. Er hat noch nie in einer Fabrik gearbeitet. Er hat keinen Lohn bekommen durch seine Muskelkraft. Kevin Kühnert ist Junggeselle. Es geht nur weiter. Er muss keine Familie ernähren. Da quatscht ein Student von Verstaatlichung und wir werden alle verrückt. Ein Student, der noch nichts zu Ende gebracht hat. Wie lächerlich. Herzlich, Ihr F.J. Wagner. Ein Text vom 2.5.2019.
Caroline Schwarz liest Franz Josef Wagner. Könnte man auch als Kategorie so generell einführen. Ich finde das eigentlich ganz schön. Die entscheidende Frage, ist das noch Journalismus oder ist das Meinungsmache?
Ist dir mal aufgefallen, dass die Texte von Franz Josef Wagner immer nach 22 Uhr online gehen?
Das könnte einiges erklären. Also...
Nach dem dritten Feierabendbier rezipiert sich das einfach auch.
Ja, dann muss man auch weniger nachdenken und Alkohol macht keine schwierigen Hände.
Ich glaube, es haben alle schon mitbekommen und die meisten haben vielleicht auch schon wieder abgeschaltet, weil es um das leidige Thema der letzten zwei Wochen geht.
Es fühlt sich an wie 5 Wochen, aber ich glaube, es sind nur 2, ja. Ja, Episode 5 von Filterbubble über ein Thema, das uns... Ich glaube, alle ein bisschen müde, wenn nicht gar mürbe oder vielleicht auch andersrum gemacht hat. Aber ich glaube, diese ganze Rezo-Diskussion ist einfach das Thema, wenn man über digitale Öffentlichkeit in den letzten 2 Wochen spricht. Also kommen wir heute nicht drum rum. Aber wir versuchen das Ganze von unterschiedlichen Perspektiven aus zu betrachten und auch noch ein bisschen was einzubringen, was vielleicht noch nicht in den Feuilletons dieser Meinungsmacherblätter der Republik. Ich muss damit aufhören. Man kann das auch ironisch nicht weiter verbreiten. Es ist einfach zu böse. Also ich sage das jetzt nicht wieder. Wir versuchen es auf jeden Fall mit ein paar neuen Gedanken anstößen und Caro hat auch etwas anderes vorbereitet, was nichts mit Rezo zu tun hat. Halleluja.
Kommt aber erst am Ende, also müsst ihr durchhalten.
Es gibt Kapitelmarken, sie können einfach vorspringen. Oh. Sorry.
Neumodischer Scheiß.
Cyber, Cyber, Cyber.
Okay, Rezo. Vorweg vielleicht ein kleiner Disclaimer, den ich durchaus irgendwie wichtig finde, weil wir werden jetzt sehr viel über ein Video reden oder vielmehr, was nach einem Video passiert ist. Und man könnte auf der Basis den Eindruck gewinnen, dass wir dieses Video total super finden. Da muss ich für mich sagen, ich finde das Video von Rezo teilweise echt cool, teilweise auch durchaus problematisch und gerade so mit Blick auf die außenpolitischen Fragen, die er angeht, echt mega unterkomplex. Wir wollen aber heute irgendwie nicht mehr über dieses Video reden, weil das ist ja schon 2 Wochen alt und der Drops ist, glaube ich, wirklich gelutscht, das müssen wir nicht mehr machen. Ich fand es nur irgendwie zum Einstieg nochmal wichtig zu sagen, ich finde es inhaltlich nicht super knorke. Wir gucken heute aber tatsächlich eher auf die Rezeption des Ganzen. Ich habe so 4 Punkte ausgemacht, die ich irgendwie relevant finde. Das eine ist, wie die CDU darauf reagiert hat. ja, mit großer Freude ein Video im Konrad-Adenauer-Haus gedreht. Dann wollen wir auf den Umgang der Medien damit gucken. Stichwort Regulierung, da muss ich dann doch nochmal Meinungsmache sagen und dann hinten raus würde ich gerne auch nochmal über unseren generellen Umgang mit solchen Diskussionen sprechen, weil ich habe da auch an mir selber irgendwie Dinge festgestellt, die ich gar nicht mal so wünschenswert fand. Aber da setze ich jetzt keine Kapitelmarke, um das zu hören, müsst ihr durchhören. So, wie fängt man das jetzt an? Mit einem tiefen Atmer. Also wir haben das Faktum, dass ein junger YouTuber mit einer durchaus soliden Reichweite ein Video gedreht hat, weil ihm was inhaltlich wichtig war. Mich haben echt total viele KollegInnen danach gefragt, wie es eigentlich passiert ist, dass dieses Video so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich weiß nicht, wie du es dir erklären kannst, Caro. Ich hatte das tatsächlich recht früh auch in meinen Twitter-Kommentaren, weil es mir da reingepostet wurde. Und meinem Gefühl nach ist es dann so richtig losgegangen, als die Leute von Netzpolitik.org es empfohlen haben. Mhm. Und eigentlich die Dynamik auch dadurch entstanden ist, dass total viele CDU-PolitikerInnen sich dann drüber aufgeregt haben und die Aufmerksamkeit nochmal total potenziert haben. Das ist jedenfalls das, was mir aufgefallen ist.
Ich denke auch. Also das waren ja am Anfang so, lass mich nicht lügen, um die 2 Millionen Aufrufe oder 3, als man so erstmal darauf aufmerksam geworden ist und als es so zum Thema wurde.
Ja, ich würde sagen, nach dem Wochenende, ne? Da waren es schon ein paar Millionen, aber halt im unteren Millionenbereich.
Ja, also es waren auf jeden Fall nicht 4 oder 5, es war irgendwas darunter, glaube ich. Das ist jetzt tatsächlich nicht super ungewöhnlich für ein YouTube-Video, würde ich sagen. Also das, was so in den deutschen YouTube-Trends landet, kann sich ruhig auch zwischendurch mal um die 2 Millionen abspielen. So, das passiert schon mal. Ja. Ich glaube, ohne diese Medienaufmerksamkeit und ohne diese verzweifelten Abwehrreaktionen aus Teilen der CDU wäre das gar nicht so groß geworden. Aber das lässt sich schwer schätzen tatsächlich. Ja. Ne? Das ist
naja, aber ich finde halt durch diese verzweifelten Abwehrreaktionen, und das ist ein Terminus, der das ziemlich gut beschreibt, gewinnt so eine Sache ja auch in einer gewissen digitalen Community oder auch in einer Filterblase eine Aufmerksamkeit. Und ich glaube, in der Sekunde, also für uns JournalistInnen sind Sachen immer total interessant, wenn jede Menge CDU-Leute oder Parteileute über ein Thema sprechen. Und genau das haben wir ja gesehen. Wir hatten total viele Leute aus der Partei, jetzt nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern halt auch Mitarbeiter oder einfache Parteimitglieder, die sich da drauf gestürzt haben. Und das ist natürlich, das potenziert dann so eine Sache. Und dann dringt die halt aus der Online-Filterblase irgendwann auch in die ersten Print- oder Online-Artikel. Und dann geht's halt weiter. Die Aufmerksamkeit wird dadurch gesteigert und dann geht's ins Fernsehen. Also das tröpfelt dann quasi aus den sozialen Netzwerken irgendwann raus.
Ja, ich glaube, ein junger Mensch geigt einer Partei die Meinung, ist einfach auch vor Wahlen auch sehr beliebtes Ding inzwischen, oder? Also ich kann mich noch an diesen Altenpfleger erinnern vor der Bundestagswahl, der in dieser einen Wahlsendung war und da auch sehr aufmerksam gemacht hat für eben die Schwierigkeiten, die die Jobs in der Altenpflege so auch mit sich bringen. Und das war eben auch einfach wochenlang Thema. Also da wurde dann auch Angela Merkel auch nochmal medial begleitet, wie sie sich dann eben von ihm den Job zeigen ließ. In Paderborn war das, glaube ich. Also die Mechaniken sind da schon ähnlich.
Ja, total. Und es ist immer so eine Einzelperson, die dann stellvertretend für irgendwas steht und dann letztlich auch durch die Talkshows gezerrt wird. Und das so ein bisschen die Stimme einer Generation oder die Stimme einer nicht ganz so beachteten Gruppe. Ich meine, Hubertus Heil war jetzt gerade kurz vor der Wahl unterwegs mit einer, die aus dem Aufräumteam eines Krankenhauses, die das geleitet hat. Und da ist er halt mitgegangen und hat, also sie war erst bei ihm, hat seinen Job kennengelernt. Und dann ist er medial wirksam hingegangen und hat ihren Job kennengelernt. Das ist natürlich auch für Politiker dann immer sehr schön, sich nahbar und nah an solchen Menschen zu zeigen. Aber für Medien ist es halt auch immer total schön, wenn sie so ein Gesicht haben, dass sie immer anrufen können, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Und ich bin sehr gespannt, wann Rezo in der ersten Fernseh-Talkshow sitzt. Ich bin wirklich gespannt. Es kann nicht mehr lange dauern.
Ja, wobei, also alles ist am Ende noch besser als Boris Palmer im Görlitzer Park, glaube ich.
Oh Gott, nein!
Also wenn wir so über Menschen da dran reden. Und ich weiß gar nicht, ob der in den Talkshows auftaucht. Also er hat ja jetzt auch nochmal diese Statements veröffentlicht, warum er bestimmte Einladungen nicht annimmt, was ja auch wiederum dann wieder aus der Union kritisiert wurde. Er stellt jetzt Bedingungen dafür, dass er zu Gesprächen kommt. Dabei hat er halt nur gesagt, das würde einfach nichts bringen, wenn nicht die Grundvoraussetzung wäre, man würde über seine eigene Politik nachdenken und da nachhaltig neue Strategien einführen wollen. Warum soll er da diskutieren kommen? Und er hat halt eben auch nochmal geschrieben, dass er das Ganze eher Experten überlassen wollen würde, weil er eben auch sehr viele Themen anschneidet und entsprechend eigentlich WissenschaftlerInnen da den Hut aufhaben sollten und er eben nur dieses Video erstmal gemacht hat.
Finde ich ganz interessant, dass er da diesen Raum gar nicht für sich selbst beansprucht, weil das ist ja was, was ihm viele PolitikerInnen in den unmittelbaren Reaktionen auch vorgeworfen haben, dass es ihm nur darum ginge, irgendwie Reichweite zu bekommen. Es gab den Vorwurf an ihn, er würde mit diesem Statement den Diskurs vergiften, er würde mit falschen Fakten agieren. Da war die Rede von Meinungsdiktatur. Und was ich richtig krass fand in den Reaktionen, war halt auch, dass ganz schnell darüber spekuliert wurde, ob die Klicks für das Video unter Umständen gekauft sind. Und nach der Wahl wurde das Video dann sogar in den Kontext so von Desinformation gerückt. Tankra Schipanski, der digitalpolitische Sprecher der Union, der hat im Deutschlandfunk nicht das Video selbst als Desinformation bezeichnet, aber ebenso das Thema geschickt in seinen Antworten einfließen lassen, als es um Rezo ging und letztlich das Thema dadurch voll neben Desinformation gestellt. Und das fand ich halt so im Umgang wirklich sehr, sehr fragwürdig, was da zum Teil an Vorwürfen einfach gelaufen ist und verzweifelt.
Ich glaube, wenn man dieses Interview bei BuzzFeed geführt hätte, hätte man es irgendwie überschrieben mit, wenn du dieses Interview liest, wirst du weinen.
Du meinst das mit Schipanski?
Ja, ich habe schon auch Gefühle gehabt, als ich es gelesen habe. dieses Hinleiten auf die EU-Kommission und deren Maßnahmen gegenüber Wahlmanipulationsversuchen und so weiter, da hat ja immer wirklich auch mitgeschwungen, dass es vielleicht auch gar nicht um Legalität dieses Videos geht, sondern eben um bestimmte Einflussversuche, die eben in irgendeiner Grauzone vorkommen. Also wir haben ja letzte Woche über Twitter sperrt geredet. Wir wissen, dass das auch mal ganz schön nach hinten losgehen kann. Also vorletzte Woche. Die Zeit vergeht so schnell.
Im letzten Podcast.
Ich fand das wahnsinnig schwierig, aber man hat auch jetzt so insgesamt beobachten können, dass sehr viele Dinge immer wieder beantwortet wurden und immer wieder eher so zurückgebissen wurde, als irgendwie andere Dinge zu tun. Also jetzt auch wieder die Reaktion auf das Statement von Rezo, dass er eben nicht irgendwie die Einladung annehmen wollen würde, dass er eben sich nicht live äußern will, weil er wohl sehr dazu neigt zu stottern, wenn er live irgendwas macht und so weiter. Das ist halt einfach ein junger Mensch, der da jetzt relativ viel gemacht hat und vielleicht hat er gewusst, auf was er sich da einlässt, vielleicht aber auch nicht. Ist ja am Ende auch egal. Ich meine, du hattest auch so schön nochmal auf den Migrationspakt hingewiesen und ich glaube, ich war eher überrascht, dass man...
In meinen Notizen meinst du?
Ja, auf Twitter hattest du nochmal darauf hingewiesen.
Ach stimmt.
Ich glaube, wir waren eigentlich alle dann auch eher überrascht, dass es mal ein eher linksliberales Video auf YouTube ganz oben, ganz nach oben schafft.
Und sagen wir doch einfach mal eins, das nichts rechtspopulistisch motiviert war.
Genau, ja.
Vielleicht ist rechtspopulistisch sogar noch ein bisschen zu freundlich für das, was da ansonsten in der Politfilterblase bei YouTube passiert.
Ja, also wenn man sich da mal eine Weile länger mit beschäftigt und auch mit den Videos, die da in den YouTube-Trends teilweise landen, dann ist das schon relativ erschreckend. Also da dominiert da eine ganz andere Erzählung ganz oft.
Ja, und kaum dass jetzt dann ausnahmsweise mal tatsächlich ein Video erfolgreich ist, was, du sagst es schon, tendenziell eher links ist und halt der CDU nicht unbedingt nutzt. Da wird prompt über Regulierung gesprochen. Und das finde ich halt, sprechen wir gleich auch noch ausführlicher drüber, aber finde ich halt dann auch irgendwie so ein bisschen immer so, wie es passt, ne? Weil beim Migrationspakt, das war ja eine Diskussion, die ganz, ganz massiv auf YouTube geführt wurde, auch von Leuten, die da regelmäßig publizieren. Da hattest du am Ende das sogar, dass Jens Spahn diese dort ventilierten Sorgen aufgegriffen hat und als hochrangiges Mitglied der Bundesregierung plötzlich davon anfing, davon zu sprechen, dass der Migrationspakt der Vereinten Nationen aber auf gar keinen Fall die Souveränität Deutschlands einschränken dürfte. Und ich glaube, alle in der Bundesregierung so, hä? Was? Steht da doch, dass er das nicht tut. Es war halt ein Narrativ, was aus den aus der YouTube-Blase maßgeblich kam. Und er hat es aufgegriffen, weil es ihm passte. Und ich habe das Gefühl, dass da gerade mit dieser Plattform doch sehr unterschiedlich umgegangen wird, halt immer so, wie es passt.
Mhm. Ja, generell, glaube ich, mit meinungsstarken und sehr erfolgreichen Dingen. Also wir haben ja auch nicht über Manipulation geredet, bevor Donald Trump gewählt wurde und der Brexit kam und die Bundestagswahl bevorsteht. Ja, das wird dann immer irgendwie zum Thema gemacht, wenn es gerade in die eigene Agenda passt oder wenn gerade irgendwas ansteht. Und das ist hier jetzt so ein Fall, wo man vielleicht auch sich gewünscht hätte, dass der ein oder andere Politikberater da mal ein Digital Detox verordnet.
Ja.
So.
Ja.
Also es wurden ja auch einfach unglaublich viele Tweets aus den Reihen der Union gelöscht in der Zeit. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Da meldeten sich sehr viele Menschen plötzlich zu Wort und wurden dann vielleicht wieder zurückgepfiffen oder haben dann auch erkannt, dass sie da vielleicht zu viel des Guten von sich gelassen haben. Aber es war schon eine absurde Eskalation zwischen.
Ja, und auch in einer Schärfe, die ich dann doch von einigen PolitikerInnen wirklich sehr unerwartet fand. Ich finde auch, dass sich da die politischen Akteure nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, in dem, wie sie sich geäußert haben. Wobei man auch sagen muss, dass die Seite der Rezo-Fans teilweise wirklich heftig unterwegs war. Ich habe ja zu Beginn auch etwas eher Kritisches über das Video gepostet und bekam da auch ordentlich Lack für. Unberechtigterweise, und ich weiß halt auch von mehreren JournalistInnen, Markus Decker vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Miriam Holstein von Bild am Sonntag oder Christina Dunz von der Rheinischen Post, die haben echt richtig viel Shit abbekommen und haben selber gesagt, das kennen sie eigentlich in der Form sonst nur von rechts. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, dass sich diese ganze Debatte ziemlich hochgeschaukelt hat in sozialen Netzwerken und von beiden Seiten damit extrem viel Scheiße geworfen ist, was ich dann letztlich auch, also das nützt ja nie jemandem.
Mit Scheiße zu werfen?
es sorgt vielleicht für einen kurzen Moment der Befriedigung. Hält
sich ja vielleicht auch erst mal ein paar Leute vom Hals.
Ja, aber langfristig ist das, glaube ich, nicht schön, weil irgendwer muss das ja auch wieder wegmachen.
Stimmt.
Stichwort 2, Medien. Haben irgendwie meinem Gefühl nach teilweise mitgemacht beim Scheiße werfen. Ich muss sagen, da war ich dann teilweise nochmal wieder fassungslos. Erst überrascht, dass PolitikerInnen so einen Quatsch zum Teil von sich geben und dann was Medienakteure von sich gegeben haben. Und ich hatte echt das Gefühl, dass da dann nochmal so ein sehr defizitäres Verständnis der eigenen Sendeumgebung auch zum Tragen kommt. So bei vielen zum ersten Mal in ihrem Leben die Erkenntnis, huch, es gibt YouTube. Was ist das denn? da publizieren Leute was, Überraschung, und die setzen sich tatsächlich auch mit Inhalten auseinander. Ich meine, wir haben in der letzten Episode noch den Scherz gemacht, dass wir oder vor allem ich YouTube vor allem für Tutorials nutzen. Ja, das ist ein Aspekt dieser Plattform, aber für junge Erwachsene ist es halt irgendwie fast, also für einige ist es fast die einzige Plattform, auf der sie sich informieren. Und das wäre ja ein Erkenntnisgewinn, den Medien daraus ziehen könnten, dass das vielleicht auch eine Plattform ist, auf die man sich mal begeben könnte mit eigenen Inhalten. Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, das könnte man als Medium vielleicht daraus lernen. Weil ganz viele haben ja Rezo kritisiert, es ist unjournalistisch, was er da tut. Ja, er will aber auch kein Journalist sein.
Was mir auch aufgefallen ist, in der Rezeption waren so diese raunenden Personen, die gemeint haben, da steckt doch irgendwas Größeres dahinter.
Der Russe!
Nee, die Grünen.
Okay. Ach so, noch schlimmer.
Lüschka. oder eben dieses Content-Netzwerk, in dem Rezo steckt. Das fand ich auch ganz interessant. Das haben wir ja auch schon vor ein paar Monaten ständig gehabt, nämlich mit Greta Thunberg, die natürlich mhm. auch nicht selbst irgendwie denken kann.
Also, da ist sie zu jung für.
Das ist schon auch so, man erkennt da schon so ein paar Muster zwischendurch, finde ja. ich. Das finden alle immer auch unglaublich, dass da Menschen sich hinsetzen und tagelang recherchieren, die aber einfach ganz viel auf YouTube sind und die ihre Abonnierenden ständig mit irgendwelchem Content versorgen und da auch wahnsinnig viel Zeit reinstecken zum Teil. Das ist erstmal was man sich aneignen muss, was man auch erstmal verstehen muss. Das war auch für mich nicht immer einfach. Und ich möchte auch nicht behaupten, dass ich das irgendwie voll und ganz verstanden hätte. Aber es gibt da eben Leute, die setzen sich hin und setzen sich auch mit ihren Freunden hin und recherchieren dann Dinge, die sie mit seitenlangen Quellenlinks belegen. Ja, also Glückwunsch. Nein, ja. Also ganz ehrlich, so das ist doch genau das Ideal vom mündigen Bürger, das wir eigentlich wollen, oder?
Total. Also,
okay, wir wollen halt irgendwie Quellenkritik und die Leute sollen nicht immer auf Dinge reinfallen. Mhm. Und er hat offensichtlich ja sehr viel dazu gelesen. Mhm. Man kann sich darüber streiten, ob er die richtigen Schlüsse gezogen hat teilweise oder verkürzt hat.
Ja.
Vollkommen okay. Mhm. Aber er belegt all seine Argumente mit Quellen, hat offensichtlich auch noch mal vorher mit anderen Menschen darüber gesprochen. Hm. Das ist doch super.
Das ist so. Total super.
Ist jetzt halt nicht so super gelaufen für die CDU, aber und die CSU, wobei die ja eigentlich nur am Anfang mal mitgenannt
werden. Ja, die haben auch schön die Klappe gehalten während all dessen.
Hat man nicht. Am Ende der 55 Minuten dann auch wieder vergessen, dass er eigentlich meint, dass er beide meint.
Ja, und der CDU sagt. Die CDU so, rah, und die CSU so, dumm, die dumm, die dumm, die dumm, wir sind nicht gemeint. Wenn wir still sind, passiert uns nichts. Nicht ganz.
Wenn wir jetzt
verkehrt.
Auf YouTube wären, würden wir irgendein nettes Gift dazu anwenden. Schade eigentlich.
Vielleicht müssen wir mit unserem Podcast auf YouTube.
Ja, aber Thema Radiogesichter. Ja. Außerdem habe ich eine Jogginghose an
ich
und
auch.
Vollkommen ungekämmte Haare.
Aber ich hab Pandasocken.
Das ist nichts, was in den Trends landet, ich sag's ja.
Aber ich muss ja auch gestehen, ich war ja am Anfang, wir haben uns ja ein bisschen drüber unterhalten über WhatsApp, ich war ja am Anfang auch skeptisch.
Drüberhalten. Moment, drüberhalten ist, wenn man Dinge.
Ich habe drüber unterhalten gesagt. Drüber Nein, unterhalten.
Drüberhalten ist aber wie drüber kommentieren auf Twitter, oder? Wenn man sowas zitiert und dann irgendwie so noch einen abschätzigen Kommentar.
Ach, du machst jetzt. Ich wollte gerade ein Geständnis machen und du machst mir hier einen Drunter-Kommentar, ey.
Entschuldigung. Wir sind offensichtlich zu viel auf Twitter und sollten auch mal ein Digital Detox verordnet bekommen.
Ich habe es ja versucht, aber es hat nicht lange funktioniert, weil ich dann arbeitstechnisch mich doch damit beschäftigen musste, aber dazu vielleicht später mehr. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich war ja am Anfang auch echt skeptisch, weil dieser politische Umgang mit Themen war mir von YouTube nicht klar. Und ich habe auch irgendwie so gedacht, so, Alter, das kann der doch nicht alles, der hatte doch Hilfe. Ja, hatte der, hat das nicht alles alleine gemacht. Aber es heißt halt nicht, dass es eine Auftragsarbeit war. Mhm. Und aufgrund der eigenen Nichtkenntnis einer Plattform sofort was Negatives zu unterstellen, denjenigen, die dort agieren, das finde ich halt hochgradig fragwürdig. Und da muss man sich selbst, glaube ich, auch nochmal echt überprüfen. Und das ist so ein Fazit, was ich aus all dem mitnehme, sowohl mit Blick auf die PolitikerInnen, aber auch die Medienblase, die im Umgang mit all dem. Nur weil man die Dynamiken einer Plattform nicht versteht, muss man jetzt nicht gleich alles, was da passiert, irgendwie böse finden und schlimm.
Oder Dynamiken unter jungen Internetnutzenden. Also ich meine, dieses reflexhafte Schreien, es seien hier irgendwelche Likes gekauft worden und auf Twitter hätte er nur Bot-Follower.
Oh.
Das war auch schon wieder so ein Eigentor. Und aber auch nicht das erste dieser Art, weil das ja auch schon bei Artikel 13 immer als Argument zur zum
Diskreditierung.
Das war das Wort, ja. Zum Diskreditieren genutzt wurde, was auch nach hinten losgegangen ist, aber offensichtlich haben das Memo nicht alle bekommen, dass jetzt alle jungen Menschen auf Anti-Artikel 13 Demos mit Wir sind die Bots-Schilder kommen. So, good morning.
Ja, ich glaube ja, wenn diese ganze Artikel 13 Kiste nicht gewesen wäre, hätte sich die digitale Filterblase nicht so radikalisiert, ist das falsche Wort, aber politisiert, und dann wäre ihnen das Rezo-Video schlichtweg erspart geblieben. Aber ist nur eine kleine These.
Es hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Er hat ja vorher auch schon mal ein Video zu Artikel 13 gemacht. Also das,
genau, das war das, wo er die Abgeordneten angerufen hat, ne? Mhm. Auch eine geile Idee eigentlich.
Gab's auch mal bei Deutschland 3000 irgendwann.
Naja. Einfach mal den Dialog suchen mit den Menschen. Den Dialog, den er jetzt angeblich ablehnt. Nun denn, lass mich mal ganz kurz in meine Notizen gucken, damit wir hier weiterkommen.
Ich würde ja den Leuten nicht verraten, dass du Notizen machst. Das ja entzaubert so ein bisschen, finde ich.
Alter, ich bin vorbereitet auf den Scheiß, den ich hier mache. What's the fucking problem? Wir müssen über Annegret Kramp-Karrenbauer reden. Und bevor wir das tun, lassen wir sie einfach mal kurz selber nochmal wiederholen, was sie über Regeln zur Meinungsregulierung im Kontext des Rezo-Videos gesagt hat, und zwar auf einer Pressekonferenz nach der Europawahl.
Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst.
So, später hat sie dann getwittert, weil ihr das instantly um die Ohren geflogen ist und innerhalb von wenigen Stunden eine Empörungswelle hervorgerufen hat. Es sei ja alles gar nicht so gemeint und es sei ja total absurd, ihr zu unterstellen, dass sie irgendwas regulieren wolle, aber man brauche halt Regeln. Ach so. Ich finde das, was sie da sagt, wirklich perfide. Insbesondere deshalb, weil sie das so krass framed und über Meinungsmache spricht. Und sie setzt auch hier in Beziehung, also eben haben wir noch über das Rezo-Video geredet und jetzt macht sie so einen absurden Vergleich, was denn wäre, wenn 70 Redaktionen das machen würden und das wäre dann ja Meinungsmache. Nee, das wäre keine Meinungsmache, das wäre halt politische Kommentierung und politische Kommentierung und gleich Meinungsmache. Und wenn Zeitungen das machen, ist das ehrlich gesagt auch total okay. Es passt dir nur halt nicht. Ja gut.
Ja gut, ganze Redaktion und Titelseite, so wie es halt in anderen Ländern ist, fände ich dann auch ein bisschen schräg. Aber es ist ja auch nicht so, dass sich 70 Redaktionen auf irgendwas einigen können. Also, Entschuldigung mal. So. Schon mal in die Medien reingeguckt. So.
Ulf Poschardt lacht gerade sehr laut, wenn er das hört.
Das war echt so, haben Sie schon mal mit Journalisten gesprochen.
Selten. Es kommen nicht so viele also im Saarland.
Also zugehört auch. Naja, also da war ich auch schon wieder irritiert, einfach aus dem Grunde, weil sie da Journalisten plötzlich mit reingenommen hat, offenbar vielleicht auch, weil es da um Thilo Jung ging, auf den sich da auch nochmal konzentriert wurde, der einfach nur als Unterstützer in der Textbeschreibung des zweiten Rezo-Videos stand. Und dann eben aus dem Grund, dass es, also du hättest nie 70 Redaktionen, die sich auf irgendwas einigen könnte, ein ähnliches Statement abzugeben. Also
ja, und das ist einfach ein perfider Vergleich.
Ja, absolut. Es ist auf mehreren Ebenen einfach grotesk gewesen. Und anstatt vernünftig zurückzurudern, gab es dann irgendwie so ein im Kreis rudern. Ja,
sie hat das nicht gesagt und sie meint das gar nicht so, aber sie hat es dann doch gesagt. Und eigentlich will sie nicht regulieren, aber dann will sie doch regeln. Hä?
Wahrscheinlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch generell auf ähnliche Regeln abzielt, wie halt zum Beispiel in Frankreich gelten, kurz vor Wahlen, dass es dann eben keine Berichterstattung mehr gibt. Das ist aber auch wieder schwierig, weil man ja nicht die sozialen Netzwerke abschaltet vorher. Also es ist ja nicht so, dass nicht irgendwie doch Dinge zum Thema gemacht werden können. Haben wir auch an den Macron-Leaks durchaus gesehen, die dann einfach auch sich über soziale Netzwerke verbreitet haben. Also es funktioniert einfach vorne und hinten nicht.
Ja, und ich finde, das steht halt im Kontext eines, wie ich inzwischen finde, sehr kruden Bildes über politische Öffentlichkeit, Journalismus und letztlich auch Agenda-Setting. Also wir haben das ja schon gesehen, als die CDU kurz nach ihrem Amtsantritt, also dem Amtsantritt von Annegret Kramp-Karrenbauer, dieses Werkstattgespräch gemacht hat rund um Migration. Da gab es einen Stream, aber JournalistInnen durften nicht vor Ort sein. Und am Ende hat sie dann gesagt, wir waren Herren über die Bilder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt in einem Land mit Pressefreiheit, einer Demokratie nicht so ganz geil. Und dann macht die CDU jetzt auch ihren eigenen Newsroom. Und ich glaube, die haben da schon ein gesteigertes Interesse daran, selber daran mitzuwirken, die Agenda zu bestimmen. Und auch vor dem Hintergrund kommt die CDU, glaube ich, nicht so gut damit klar, dass da jetzt plötzlich so jemand wie Rezo daherkommt und dass der plötzlich die Agenda bestimmt. Dass der plötzlich sagt, hier, Klimaschutz, übrigens wichtig, da baut ihr Scheiße. Seine Worte, paraphrasiert, sehr zugespitzt.
Was ja auch nochmal noch ein Anteil an dieser ganzen Pressekonferenzgeschichte von Kramp-Karrenbauer war, dass sie ja dann auch gemeint hat, es wäre, was wäre, wenn 70 Redaktionen zur Zerstörung einer Partei aufrufen wollte. Und diese Zerstörung war ja auch wiederum eigentlich komplett gewolltes, man weiß es nicht, Missverstehen dieses Videos, einfach nur über den Titel. Und er sagt ja ganz klar, auch innerhalb der ersten paar Sekunden oder Minuten, was er dann mit diesem Begriff Zerstörung meint. Das können wir ja vielleicht uns auch noch mal kurz anhören.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Kriegsverbrechen beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
Ich habe mir an der Stelle die Frage gestellt, ob die CDU hier letztlich auch mit der Sprache einer anderen Generation schlichtweg nicht klarkommt. Brudi.
Lösch dich, bitte.
Schön, ich hab zitiert. Das ist
ich alles, nicht, ich meinte
darf
das so.
Ich ja bitte wohl noch. Ich überlege gerade, wie wir jetzt von diesem durchaus berechtigten Einschub zurückkommen, nochmal auf das Stichwort Medienbild, weil Medien und Menschenbild, eigentlich beides, weil ich finde, das beschäftigt mich halt irgendwie seit dieser ganzen Kiste schon enorm. Auch einen Paul Ziemiak, der sich dann im Interview hinstellt und sagt, wir müssen vor allem zusehen, dass unsere Themen auch in der Gesellschaft diskutiert werden. So ein Selbstverständnis von, wir sind diejenigen, die die Themen setzen, was wir sagen, ist wichtig. Und letztlich dann ja auch, wir verstehen nicht, wenn andere plötzlich die Themen setzen. Und ich glaube, dieses ganze Gerede von Bots etc. und gekauften Likes und so, das liegt tatsächlich wirklich daran, du hattest das ja eben schon mal angeschnitten mit dem Beispiel Greta Thunberg, dass sich viele dieser PolitikerInnen sich nicht vorstellen könnten, dass die schlichtweg so ein defizitäres Verständnis von der politischen Öffentlichkeit haben und letztlich ja auch ein total negatives Menschenbild eigentlich, das sich, glaube ich, nicht nur bezieht auf eine junge Generation, die nicht in der Lage dazu ist, sich zu informieren und adäquat zu diskutieren, sondern ich stelle mir schon die Frage, ob da so ein größeres negatives Menschenbild dahinter steckt, im Sinne von, eigentlich sind die alle ein bisschen doof, die da auch in diesem Internet unterwegs sind. Und sind leichte Opfer für Desinformation und ich weiß nicht, irgendwie hinterlässt das bei mir ein sehr negatives Bauchgefühl.
Naja, es ist irgendwie, glaube ich, vielmehr diese jungen Leute. Das ist so ein bisschen der Franz Josef, der innere Franz Josef Wagner, der da ganz oft rausgekehrt wird. ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein generelles Verständnis von Öffentlichkeit oder ja, informierter Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft sein muss. Ich glaube, da gibt es ganz große Unterschiede auch zwischen einzelnen Menschen in den jeweiligen Parteien.
Ja, das, also ich möchte jetzt hier auch kein pauschales PolitikerInnen-Bashing betreiben.
Die da oben.
Bitte nicht. Diese politischen Leute.
Ich kann gleich noch mal so einen Franz Josef Wagner vorlesen. Für die Stimmung.
Why not? Ich wüsste aber gerne noch mal von dir, nachdem wir ja in der letzten Episode sehr viel über tatsächlich Regulierung gesprochen haben, als wir über das NetzDG gesprochen haben, wie denn bei dir diese Forderungen so angekommen sind, ob du da einen kalten Schauer über den Rücken laufen hattest oder gedacht hast, ja, pff, mein Gott, können sie eh nicht machen. Also, weil es ist, ich meine, wenn man sich Tankred Schipanski angehört hat, für mich klang das schon so im Sinne von, okay, nicht wir wollen hier die Meinung der Menschen regulieren, sondern sollen halt die Plattformen irgendwie machen.
Ja, also ich finde das auch irgendwie inzwischen leider ermüdend. Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass man auch im Bereich Desinformation neue Regeln braucht. Es gibt Gesetze, die man anwenden kann, die reichen auch aus. Das hat Tankred Schipanski auch schon von mir im Bundestag gehört, bei der Anhörung, wo ich war. Also es ist immer so ein, ich weiß nicht, ob es einerseits, es ist einerseits ein Ausdruck von Verzweiflung, andererseits ein Ausdruck davon, dass man eigentlich eine leichte Lösung möchte, weil regulieren ist halt einfacher, als andere Regeln zu schaffen. Und gerade wenn es um Desinformation geht, gibt es immer Möglichkeiten und Wege, da irgendwie Falschmeldungen zu verbreiten. Also, dass man das irgendwie aus dem Internet löschen könnte, ist halt einfach Quatsch. So, deshalb wären halt eigentlich bestimmte Investitionen in das Thema Medien- und Informationskompetenz, in die Förderung, auch in den Institutionen zum Beispiel einfach super. Und jetzt geht es aber eben wieder um Regulierung und ob es jetzt Selbstregulierung ist oder nicht, spielt dann halt auch keine Rolle, weil die Regulierung kommt eben ja auch oftmals, selbst wenn Selbstregulierung ist, auf als Reaktion auf den politischen Druck.
Also eigentlich lieber mehr digitale Bildung.
Ja, auch vielleicht in der CDU.
Schön, dass du jetzt diesen Zusammenhang hergestellt hast. Er lag mir tatsächlich auch schon auf der Zunge. Weil wenn da mehr digitale Bildung geherrscht hätte, wären uns vielleicht einige absurde Diskussionen der letzten Tage irgendwie erstarrt geblieben. Ich würde gerne so ein kleines Franz-Josef-Wagner-likes persönliches Fazit ziehen. Keine Sorge, ich dichte nicht. Und ich bin auch nicht dicht.
Okay. Aber nur, wenn du mit Ihre an Katrin Büsker abschließt und mit Liebe anfängst.
Liebe Internetgemeinde. Nee, mir ist halt tatsächlich was zum Stichwort Diskussionskultur aufgefallen.
Nee, jetzt zieh das auch durch, bitte.
Ach, nee, ich kann das nicht. Ich kann nur halbwegs sinnvoll argumentieren. Ich kann nicht in so kurzen Sätzen sprechen. Mein Gott, setz mich nicht unter Druck. Okay. Und zwar so mit Blick auf das Diskutieren. Ich habe ja eben schon gesagt, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass beide Seiten mit Scheiße geworfen haben. Und das hat auch bei mir selber irgendwie, wir haben es in diesem Podcast auch schon mehrfach gesagt, zu einer Ermüdung geführt. Und ich habe mich teilweise zum ersten Mal auf Twitter nicht mehr wohlgefühlt, sondern hatte echt so das Gefühl, nicht nur in einer Bullshit-Kaskade zu stecken, sondern auch selber in so eine Zynismus-Kaskade zu geraten. Weil bei jedem neuen Kommentar, der wieder noch umso stumpfer war, insbesondere von politischer Seite, habe ich echt nur noch gedacht, ey, Alter, es kann doch nicht mehr euer Ernst sein. Und habe dann auch versucht, mich irgendwie für ein paar Stunden rauszuziehen, was dann nur mäßig geklappt hat, weil ich musste dann wegen des Jobs wieder rein. Aber zumindest dieses kleine bisschen, paar Stunden Abstand war schon gut. Und ich habe das Gefühl, dass wir halt schon irgendwie nochmal drüber reden müssten, wie wir online diskutieren. Dass wir da ein bisschen den Dampf gelegentlich mal rausnehmen müssen. Das Problem, was ich dabei nur sehe, ist, dass du so eine Diskussion gar nicht sinnvoll führen kannst, weil du sofort die Nasen hast, die mit diesem, das Internet ist eh böse, man kann da nicht diskutieren, es gibt immer diese Radikalen. Oh. Sofort hast du die Nasen an der Backe, die halt da ihre Meinung reinkacken. Und es sind ja auch oft diese Stimmen, die sagen, dem Internet fehlt Maß und Mitte und wir müssten wieder einen sinnvollen Diskurs reinbringen, weil es ist alles so schlimm. Und damit machen sie es irgendwie noch schlimmer, weil sie damit zeigen, dass sie es nicht verstanden haben, wie es da funktionieren kann. Und ich habe keine Lösung, wie man irgendwie aus dieser Spirale rauskommt, aber irgendwie glaube ich schon, dass so eine Eskalationsnummer, wie wir sie jetzt bei Rezo erlebt haben, meinem Gefühl nach, einen selber auch nochmal anhalten kann, so ein bisschen selber zu überlegen, wie man denn eigentlich selber kommuniziert. Ich habe darüber nachgedacht, noch nicht so eine hundertprozentige Lösung gefunden, weil es macht ja auch Spaß, das darf man ja auch nicht unterschlagen, also wir haben uns, glaube ich, auch sehr amüsiert in diesen Tagen über diverse dusselige Kommentare, aber irgendwie weiß ich nicht, ob es so gut für den Diskurs ist.
Hm. Vielleicht einfach mal mehr politische Twitch-Streams, bei denen dann irgendwelche Games gezockt werden. Dass das nicht nur die SPD macht, sondern dass Kevin Kühnert, Herr Klingbeil und Peter Tauber, immer ja noch mein Lieblings-YouTuber in der CDU.
Ja, du willst doch nur auch so eine Tasse von ihm, deshalb sagst du das jetzt.
Ich wäre nicht abgeneigt. Nein, Quatsch. Danke nochmal an Vasili Golot für den Putin-Kalender an der Stelle.
Ja, wir werden von den Leuten im Internet mit Merch ausgestattet, das ist ganz geil. Wir machen keinen Merch selber, wir kriegen von anderen Leuten Merch.
Stichwort SPD-Toaster.
Oh Gott! Nein.
Nee, ich glaube, vielleicht muss man auch neue Wege finden, also neue Formate auch entwickeln, in denen solche Diskussionen stattfindet und so. Die Möglichkeiten sind ja unendlich und ich glaube auch nicht, dass das Internet da irgendwie zu sehr größere Regeln setzt. Es gibt immer mal wieder irgendwie spannende Experimente und die sollten wir vielleicht auch in solchen Kombinationen dann mal finden.
Und da glaube ich, ist nicht das Internet der Raum, der die Grenzen setzt, sondern tendenziell eher die eigene Partei, die das dann irgendwie uncool findet. Stichwort Amtor-Video. Aber gut, dieses Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf. Wir schließen es. Nicht.
Wir schließen es. Und rollen es einen Berg hinunter.
Okay, rumpel, 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 rumpel.
Also irgendwann demnächst bringen wir auch unsere Hörspielreihe raus, bei dem ein Katrin Büsker alle Sounds selbst
macht. Oh ja, juhu.
Oh, es ist nicht leicht, ich sag's euch.
Manu.
So, Schluss jetzt, ich bin dran.
Okay.
Haben wir einen Trenner?
War das das Fass? Nein, wir haben keinen Trenner.
Das Fass war der Trenner. Okay. Wir hatten es gerade schon und ich weise noch mal kurz darauf hin, wir hatten in der letzten Folge über Twitter-Sperrt gesprochen, also Overblocking, zu viel des Guten in der Content-Moderation bei den Social-Media-Plattformen. Und es gibt jetzt ein neues Projekt bei der Electronic Frontier Foundation, so eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich eben sehr viel mit Internet, Zensur, Zugang zum Internet und so weiter beschäftigt. Die haben am 20. Mai jetzt ein neues Projekt vorgestellt, das heißt Tossed Out. Von TOSS, Terms of Service. Und das haben sie nämlich gemacht, kurz nachdem auch die US-Regierung eine Möglichkeit geschaffen hat, die ja vermeintliche Zensur durch Social-Media-Plattformen im Netz zu melden. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber bei der Electronic Frontier Foundation und diesem Projekt geht es jetzt darum, sichtbar zu machen, dass es ja auch unfaire Löschungen eben und auch Overblocking gibt, dass davon nicht nur eben, wie Donald Trump behauptet, unfairerweise Konservative sehr stark betroffen sind, sondern dass da eben auch gerade marginalisierte Personen oftmals Schwierigkeiten haben oder marginalisierte Gruppen. Und sie haben da eben bisher so 9 solcher Fälle des Overblockings dokumentiert, die man alle auf der Website auch schon einsehen kann und sagen eben, es gibt eben einen zunehmenden Druck von Regierungen auf die Social-Media-Plattformen nach diesen ganzen Debatten um Wahlmanipulation und so weiter. Und es gibt eben auch immer mehr Automatisierung in der Moderation von Inhalten auf den sozialen Plattformen. es gibt immer mehr Automatisierung, auch bei der Moderation von Inhalten. Es wird zum Beispiel teilweise priorisiert, welche gemeldeten Inhalte zuerst moderiert werden sollen und so weiter. Und zum Beispiel auch terroristische Inhalte, islamistische Inhalte und Missbrauch von Kindern zum Beispiel. Da gibt es ja eben auch eine automatisierte Moderation an vielen Stellen auch schon. Und das Ziel ist so ein bisschen, dass es verbindliche Regeln gibt für die Content-Moderation auf den Social-Media-Plattformen. Und das sind die sogenannten Santa Clara Principles, für die da werben, vom Internet Policy Observatory. Und die wurden eben herausgearbeitet mit der Queensland University of Technology, der University of Southern California und eben auch der Electronic Frontier Foundation. Und ich fasse das kurz zusammen. Wir packen das dann natürlich auch in die Notizen. Es geht im Prinzip darum, dass es mehr Transparenz gibt bezüglich des Moderationsprozesses. Und also auch viel mehr Zahlen, wie viel wird gemeldet, wie viel wird da gelöscht oder gesperrt und sonstiges, dass es klar ausformulierte Regeln gibt und auch einfache Möglichkeiten, gegen eine Sperrung vorzugehen, falls eben jemand geblockt wurde, gesperrt wurde aus irgendwelchen Gründen, die nicht zutreffen. Und genau, und es gibt so ein paar Beispiele, die eben jetzt in diesen neuen Fällen auch schon genannt werden. Das eine ist das Syrian Archive, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, klingelt nichts.
Das ist ein Projekt, das ja im Prinzip Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und so weiter dokumentiert, also Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen in Syrien, Libyen und ich glaube auch an anderen Stellen. Auf jeden Fall geht es darum, dass sie eben, wir wissen ja, es gibt nicht mehr wirklich viele Journalisten im Land, die ja auch wirklich von vor Ort und aus den Kriegsgebieten eben berichten und es sind eben vielfach Menschen, die vor Ort sind, die aber Smartphones haben, die dann entsprechende Dokumente hochladen, vor allem auf YouTube, und dort nimmt eben das Syrian Archive die, dokumentiert das weiter, verifiziert diese Videos und ja, katalogisiert das quasi in gewisser Weise, und diese Belege, die sie da haben, werden eben auch teilweise genutzt für gerichtliche Schritte. Und es gibt halt auch Dokumentation von Giftgasangriffen zum Beispiel, die verifiziert wurden.
Ich hätte jetzt fast gesagt Bürgerjournalismus, aber das geht ja dann weit darüber hinaus, weil es ja wirklich Beweisfindung ist.
Genau, es geht durchaus auch um Schritte vor dem International Criminal Court und so weiter. Also das, da wurden diese Dokumente eben teilweise auch schon benutzt, die dort eben vom Syrian Archive gefunden und eben aufgegriffen wurden. Und beim Syrian Archive ist eben das Problem immer mal wieder gewesen, dass diese Videos teilweise schon gelöscht wurden, bevor sie gefunden werden konnten, oder dass sie eben nicht rechtzeitig von denen gesichert werden konnten, bevor sie eben von YouTube gesperrt wurden, weil das eben als terroristische Propaganda eingeordnet wurde oder ähnliches. Und es gibt tatsächlich inzwischen auch so ein paar Beispiele in Deutschland, wo wir das haben. Es gab nämlich in letzter Zeit so ein paar Journalisten, die Rechtsextremismus dokumentieren, zum Beispiel auf Demos und so, deren Videos wurden gelöscht, weil da eben Redebeiträge zu sehen wurden. Und auch da geht es natürlich um eine Dokumentation, und wir müssen natürlich darüber reden, wie sich sowas dokumentieren lässt. Es ist natürlich auch zum Beispiel im Fall der NPD menschenfeindlich. Es ist natürlich so, dass diese Videos, die das Syrian Archive da eben aufgreift, auch krasse Dinge zeigen, die jenseits von allem sind, was man sich vorstellen möchte. Aber es ist eben eine Dokumentation von Verbrechen, die eben wichtig ist und die auch im Internet eben stattfindet.
Und da machen die Netzwerke dann eben keinen Unterschied zwischen, ist es ein Akteur, der diesen Inhalt nutzen möchte, um damit für eine politische Sache zu werben, oder ist es ein Journalist, eine Journalistin oder Historikerin, Historiker, der das tut, um diesen Inhalt mit der Nachwelt zu teilen, um damit einen dokumentarischen Effekt zu erzielen?
Naja, das ist halt eben unterschiedlich. Also es gab auch schon Videos aus Syrien zum Beispiel, die dann auch wiederhergestellt wurden. Mhm. Es gibt auch Videos von diesen Demonstrationen, die wiederhergestellt wurden. Aber im Fall von technischen Lösungen zum Beispiel gibt es da erstmal keine Unterscheidung. Ja. Da wird dann erstmal gelöscht. Und dann ist es halt auch die Frage, ne, wer dokumentiert das Ganze, wer hat das hochgeladen und hat ja gerade die Möglichkeit, Einspruch gegen eine Löschung oder Sperrung einzulegen. Hm. Ja? Im Fall von Syrien und Libyen ist das jetzt vielleicht nicht immer der Fall, dass es möglich ist. Das heißt, es ist durchaus schon ein anfälliges Moderationsmodell teilweise, das muss man sagen. Also es werden einfach teilweise Dinge gelöscht, die dann nicht mal ebenso wiederherstellbar sind, aus welchen Gründen auch immer. Und erstmal erfolgt da keine große Unterscheidung.
Krass.
Und dann gab es eben auch noch ein anderes Beispiel, das von Caroline Wissinger. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese Geschichte von Liam Neeson, der in einem Interview vom Independent oder mit dem Independent so frühere Gewaltfantasien gegenüber schwarzen Menschen oder Männern darüber erzählt hatte, weil er eben eine Freundin hatte, die vergewaltigt wurde. Jedenfalls hatte eben diese Lehrerin Caroline Wissinger damals auf Facebook gepostet, ich zitiere, "White men are so fragile and the mere presence of a black person challenges every single thing in them." Ja, also auch wenn jetzt der ein oder andere aufschreit, dass es irgendwie Rassismus gegen Weiße wäre, das ist jetzt erstmal keine Sache, die augenscheinlich gegen irgendwelche Gesetze oder Regeln auf Facebook verstoßen. Aber das wurde eben 15 Minuten nach diesem Posting schon gesperrt oder sie wurde gesperrt und musste dann eben dieses Posting entfernen, sonst wäre sie eben gesperrt worden für längere Zeit. Und nach Aussage des der Electronic Frontier Foundation und mehrerer Aktivisten werden eben schwarze Personen oder von Rassismus betroffene Personen, wenn sie über Rassismus schreiben, unverhältnismäßig häufig sanktioniert. Aha. Und das Problem ist so ein bisschen, dass da so zwei Fälle genannt werden, die auch auffällig sind und ich das nicht für völlig absurd halte, aber es fehlt eben so wirklich an Belegen und ich fände es super spannend, wenn es dazu mal irgendwie Forschung gäbe. Gibt's aber noch nicht. Zum Abschluss der ganzen Internetzensurgeschichte möchte ich noch mal ganz kurz auf dieses Tool des Weißen Hauses zurückkommen, dass es da eben auch neben diesem Electronic Frontier Foundation Ding gibt. Das wurde nämlich am 15. Mai, also kurz vorher, gelauncht, ins Netz gestellt und ja, im Prinzip hat sich ja Donald Trump und haben sich verschiedene Republikaner monatelang beschwert, es gäbe irgendeinen Bias gegenüber Konservativen auf Twitter, die da irgendwie unfairerweise gesperrt werden würden. Und dann gibt es jetzt eben dieses Tool, wo man auch selbst als Internetnutzender, als Social-Media-Plattform-Nutzender sich melden kann und sagen kann, hier, ich wurde aus irgendeinem Grund gesperrt, das war unfair, und das dann eben ans Weiße Haus schicken kann. Und es gab ja auch, vielleicht erinnert sich da auch noch jemand drin, ich sehr gut, es gab ein Treffen zwischen Donald Trump und dem Twitter-CEO Jack Dorsey. Oh, und ja. Überlieferungen zufolge hat das Meeting ungefähr 30 Minuten gedauert und sollte auch viel über irgendwie ganz verschiedene Themen gehen. Aber Donald Trump hat sich wohl längere Zeit darüber beschwert, dass er auf Twitter Follower verliert.
Oh!
Ja, nun.
So sorry, so sorry.
Aber lustig auch bei diesem, wenn man sich da durchklickt durch dieses Formular, kommt man am Ende, kurz vor dem Ende, zu einem Punkt in dem Formular, wo man dann anklicken kann, ob man einen Newsletter abonnieren möchte, nämlich Zitat, we want to keep you posted on President Trump's fight for free speech. Und dann habe ich, ja, dann habe ich das Fenster zugemacht.
Du klickst dich echt durch jeden Scheiß.
Für euch getestet.
Vielen, vielen Dank für dieses Opfer.
Ja, so viel zum Thema dazu. Ich bin gespannt, was aus diesem Projekt noch wird. Es ist eben der Nachfolger von einem anderen Projekt von der Electronic Frontier Foundation, das hieß Online Censorship. Und jetzt gehen sie eben mehr auf nochmal auf diese Social-Media-Plattformen, gemessen auch an den Dingen, die da eben so in den letzten 2 Jahren passiert sind.
Kurze Frage für unsere Nutzerinnen und Nutzer. Kann man denen irgendwie Tipps geben oder ist es ein geschlossenes Ding?
Auf der Seite selbst von Tostout, die wir da verlinkt haben, ist jetzt erstmal kein Kontakt, aber es ist relativ einfach, die zu erreichen, glaube ich. Projektverantwortliche ist unter anderem Jillian York, die auch in Berlin wohnt und die über Twitter und Mail und Co. relativ einfach zu erreichen ist. Also ich glaube, wenn es da Beispiele gibt, lohnt sich das, da auch mal in Kontakt zu treten.
Und man kann das tun, ohne danach einen Newsletter abonnieren zu müssen.
In der Tat.
Jo, möchtest du zum Schluss nochmal Franz Josef Wagner zitieren oder wollen wir einfach so Schluss machen?
Nee, wir könnten unseren inneren Franz Josef Wagner rauskehren.
Das möchtest du nicht.
Liebe Zuhörende, das Wetter ist schön.
Na, geht so.
Ich habe keine Schwielen an den Händen.
Nicht? Na gut.
Uns geht es doch gut.
Früher war alles besser.
Ja, liebe Zuhörende, das war Filterbubble Episode 5, der Podcast über digitale Öffentlichkeit.
Muss ich jetzt? Ach so.
Du könntest was sagen.
Mit mir, Caroline Schwarz und
Ann-Kathrin Büsker. Unser Intro kommt von Joscha Grunewald. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun.
Über unsere E-Mail-Adresse, die da lautet hallo@filterbubble.wtf.
Ansonsten findet man uns beide auch bei Twitter. Auch da diskutieren wir sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon gesagt, dass wir da viel zu oft sind. Genau, unser Podcast erscheint alle 14 Tage. Das heißt, die nächste Episode gibt es am 15. Juni. Und in diesem Sinne, bis dahin.
Keine Shitstorms, bitte.
Nee, danke.
Tschüss.